Guten Morgen. Entschuldigung, mich hat es auch erwischt, aber ich habe köstlich Aqua, um dem Ganzen Abhilfe zu leisten. Aber falls ich mal zwischendurch trinken muss, nur dass ihr es wisst, ich mache das, weil die Stimme ein bisschen noch rau ist. Wir feiern heute den 4. Advent und wir gedenken daran, dass Gott in diese Welt kam, um diese Menschheit zu retten. Er kam als Retter und es ist das, was wir gerade speziell in diesen Zeiten gedenken wollen und auch feiern wollen, dass da Rettung ist, dass da mehr ist, als wir sehen oder verstehen. Und wenn wir die jüngsten Ereignisse am Wochenende auch betrachten, merken wir auch, dass wir Rettung brauchen. Furchtbare Sache, die da passiert ist in Magdeburg mit Toten und Verletzten auf dem Weihnachtsmarkt. Was sagt man denn da? Welche menschliche Weisheit gibt es da noch? Außer, dass man vielleicht darauf hinweist, es gibt mehr, als wir sehen und verstehen und es gibt eine größere Hoffnung, als wir erkennen können. Und da ist jemand, dem das nicht egal ist. Und er hat auch Antworten, aber es sind immer diese Antworten des Glaubens und des Vertrauens, wo ich sage, ich wende mich dir, Gott, zu. Aber letztendlich ist es immer das, was wir tun dürfen in diesen Zeiten, wo wir nichts mehr in der Hand haben, auf Gott zu schauen, ihm zu vertrauen. Weil er der Retter der Menschheit ist. Das ist er. Und wir müssen gerettet werden. Mal von unseren eigenen Sorgen, Problemen und Nöten in unserem persönlichen Leben mal abgesehen, die ja auch da sind und die ja auch Rettung, Hilfe, Beistand, Barmherzigkeit, Gnade und Liebe brauchen. Und wir haben am Anfang, am ersten Advent, hatten wir das gehört über Josef, ne, mit Gottes Plänen. Heute kommt Gottes Pläne Teil 2. Wir hatten diesen jungen Mann Josef, der damit konfrontiert wird, ne, dass seine Frau, mit der er noch nicht geschlafen hat, schwanger ist und der sie dann verlassen wollte. Aber er wollte sie sozusagen gut dastehen lassen, so nach dem Motto, ich habe sie geschwängert und verlasse sie jetzt. So, das bin ich, der Schurke, kann irgendwo neu anfangen, aber sie kommt eigentlich ganz gut weg dabei. Und dann begegnet ihm Gott und sagt ihm die Dinge, die er vorhat. Und übrigens auch zu dem Zeitpunkt, auch jetzt hier, wenn wir Maria betrachten, das war immer erstmal Gottes Wort. Da ist noch gar nichts passiert, außer dass Gott uns mit seinem Wort konfrontiert und sagt, vertrau mir, ich habe einen Plan, vertrau mir, ich bin da, vertrau mir, ich bin gut und ich habe die Situation in der Hand. Und Josef vertraut und nimmt das auf sich. Ich denke, bei allem hin und her, er stand ja dann zu ihr, sie war schwanger, aber wir haben das dann letztes Mal schon betrachtet, der Dorftratsch war unerbittlich, davon können wir ausgehen, auch wenn es nirgendwo biblisch manifestiert ist, aber der Dorftratsch war da. Ja, ja, so ist das bei euch jungen Leuten halt. Es war damals alles sehr transparent, aber wenn ich dran denke, heute ist es ja auch mittlerweile alles transparent. Auf gewissen Medien kann man ja alles schauen, was ich gestern gemacht habe oder nicht gemacht habe. Und jetzt, heute, wollen wir über Maria sprechen. Und auch über die Anfänge, wo Jesus in die Welt kam und es war nicht einfach. Ich denke, wir haben immer die Hoffnung, dass es bei uns im Leben einfach und reibungslos abläuft. Aber wenn wir genau die Bibel betrachten, ist das nicht so. Es war weder bei Josef noch bei Maria so. Und darum möchte ich euch gerne mit reinnehmen, was Maria in den Anfängen passiert ist. Und das Ganze steht in Lukas 1, die Verse 26 bis einschließlich 56. Da müsst ihr ein bisschen Geduld mitbringen, aber ich werde euch das langsam vorlesen. Lukas 1, ab Vers 26. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit dem Namen Nazareth gesandt. Zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war, und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr, Gott, wird ihm über den Thron seines Vaters Davids geben und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und sein Königtums wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel, wie wird es zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter und dies ist der 6. Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort, und der Engel schied von ihr. Maria aber machte sich in diesen Tagen auf und ging mit Eile in das Gebirge, in eine Stadt Judas. Und sie kam in das Haus des Zacharius und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib, und Elisabeth wurde mit Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist der Frucht deines Leibes. Woher geschieht mir dies, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als die Stimme deines Grußes in meinen Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und glückselig, die geglaubt haben, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat gejubelt über Gott, mein Retter. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an wird mich Glückseligkeit preisen alle Geschlechter. Denn Großes hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er hat Macht geübt mit seinem Arm. Er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige vom Thron hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer fortgeschickt. Er hat sich Israel seines Knechtes angenommen, um der Barmherzigkeit zu gedenken, wie er zu unseren Vätern geredet hat, gegenüber Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Und Maria blieb ungefähr 3 Monate bei ihr und sie kehrte zu ihrem Haus zurück. Wir haben hier diese interessante Geschichte und wir haben hier diese Offenbarung Gottes an ein junges Mädchen. Wir können davon ausgehen, dass Maria ungefähr 14 Jahre alt war. Das war das Alter, wo man damals verlobt und geheiratet hat. Man muss auch denken, man hat nicht nur ewig studiert und 27 Semester BWL und dann noch irgendwas und noch irgendwas, sondern die Zeit war ein bisschen kürzer gefasst damals. Und es war auch durchaus ernst. Wir merken natürlich auch an diesem Text, und das finde ich so schön, Maria ist eine hochgebildete Frau. In diesem Gedicht, was sie da am Ende liest, kann man 15 Mal Zitat aus dem AT entnehmen. Das heißt, es war eine sehr gebildete junge Frau. Und wir haben das ja dann auch immer wieder. Aber ich möchte mal anfangen mit der Reaktion von Maria, als sie damit konfrontiert wird mit Gottes Wort. Vielleicht kennst du das ja auch. Man liest die Bibel, man hört eine Predigt, man setzt sich mit Jesus auseinander, vielleicht auch oft kritisch, darf man ja durchaus, manchmal auch zweifelnd. Und dann liest man das so und dann, ja, da gibt es eine Ewigkeit, es gibt durchaus auch eine Hölle, ne? Wer nicht an Jesus glaubt, geht dorthin. Das ist die klare Botschaft des Evangeliums. Und dann stellt man sich die Frage, wie man sich vielleicht auch hier wiederfindet, ne? Wie wird das zugehen oder wie soll das gehen, wie soll das funktionieren? Ja, diese Maria, eine junge Frau, 14, sie wusste von keinem Mann, so viel wusste sie aber biologisch, wie das funktioniert mit den Kindern, aber sie wusste, als Jungfrau kann man so kein Kind bekommen. Und wir haben hier mal so die klare Verheißung, die ja Gott gegeben hat, nämlich zum Beispiel in Jesaja, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Das war in Jesaja 7,14, circa 700 Jahre vor den Ereignissen von Maria. Und da stand dieses Wort. Es ist ja interessant, dass Gott etwas sagt und es steht erstmal so da und dann ist es ganz schwierig erstmal zu glauben. Wie soll das denn funktionieren? Man hatte das 700 Jahre lang, man hat es bewegt, man hat es auch irgendwo erwartet in dieser Zeit. Das ist ja die Auseinandersetzung, die Jesus dann oft mit den Pharisäern hat. Sie haben ja einen Messias erwartet und es gab einige Messias im Plural, die da aufgestanden sind, aber es waren meistens Kriegsführer, die versucht haben, die Römer rauszukicken. Und das war immer dieses Bild, was die Leute damals hatten, weil sie dachten, wir brauchen einen Heerführer. Aber der Retter der Menschheit will keine Kriege führen. Der Retter der Menschheit will dich und mich retten. Und dann steht das so und auch, wir gucken gleich noch drauf, was der Engel ihr sagt und dann sagt sie erstmal, wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren? Und vielleicht kennst du das auch in deinem Leben, ne? Gottes Wort. Thema Vergebung, wie soll das funktionieren? Thema Beruf oder Studium, wie soll das jetzt weitergehen? Die Prognosen sind ja alles andere als gut in unserer Zeit. Jetzt ist es sehr sorgenvoll. Und dann sind es vielleicht deine Pläne da. Maria hatte auch Pläne, sie wollte heiraten. Ich gehe davon aus, dass Josef und Maria sehr zugetan waren. Sie hatten ja danach auch noch einige Kinder. Also das macht man auch nicht nur einfach so. Und dann ist diese Frage, ne, was mache ich, wenn mein Leben über den Haufen geworfen wird? Wenn da plötzlich Dinge passieren, die ich so nicht geplant habe. Wie soll das gehen? Das kann schnell gehen. Ein Gespräch, eine Angelegenheit, ein Brief, eine E-Mail und plötzlich ist alles anders. Deine ganze Welt ist auf den Kopf gestellt. Ähnlich geht es auch der Maria. Wie soll das funktionieren? Wie soll das gehen, Gott? Gott macht eine klare Aussage, aber wie soll ich das denn umsetzen? Ne? Vielleicht geht es ja mit vielen geistlichen Dingen auch so. Ich möchte nochmal auf diesen Punkt zurückkommen, im Thema Vergebung. Da hat mich jemand tief verletzt. Wie soll ich dieser Person vergeben? Da ist jemand, mit dem kann ich überhaupt nicht. Und dann sagt Gottes Wort, wir sollen einander lieben. Ne? Am meisten die Glaubensgenossen. Hier drin fängt es an. Ja, oder dann gibt es eine Zukunftsprognose. Krankheit. All diese Sachen. Das Interessante ist, was in diesem Text steht, ist, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Das heißt, eigentlich übersetzt, Gott stimmt ihrem Leben zu. Das heißt, so wie Maria gelebt hat, ihrem geistlichen Leben, ihrem Leben auch im Umgang mit all den Dingen und Ereignissen, stimmte Gott zu. Er hat gesagt, Maria, du hast Gnade bei mir gefunden, wie du mit anderen Menschen umgehst, wie du mit mir umgehst, wie du mit deinem Leben und sonstigen Ereignissen umgehst. Auch hier haben wir das letztendlich. Das finde ich gut. Haben wir bei Daniel zum Beispiel auch, dass er Zustimmung gefunden hat bei Gott. Wo Gott sagt, ja Daniel, auch schwierige Situation, aber auch hier ist diese Zustimmung da. Ich habe mich in dem Moment mal gefragt, als ich diesen Text betrachtet habe, würde das Gott mir auch sagen in meinen jetzigen Lebensumständen? Gott stimmt mir zu. Und ich möchte die Frage durchaus auch mal in den Raum werfen. Wäre das in deinem Leben gerade auch zu, dass Gott sagt, ich stimme dir zu? Ich finde es gut, wie das gerade bei dir läuft. Oder was würde Gott vielleicht gerade zu deinem Leben, zu deinen Entscheidungen sagen? Oder gibt es vielleicht ganz persönlich Dinge, die Gott nicht gut findet in deinem Leben, wo wir es auch ganz genau wissen, dass es nicht optimal läuft? Die Bibel nennt es immer gern dieses Leben im Licht. Und zum Beispiel in Epheser 5 steht, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt seid ihr Licht im Herrn. Das ist übrigens interessant, ne? Das ist nicht könnte, sollte, ne? Ihr wart einst in der Finsternis, jetzt könntet ihr im Licht sein, sondern ihr seid im Licht des Herrn. Das heißt, ihr lebt mit ihm. Wir sind Salz und Licht. Und das ist, was der Epheser sehr hervorhebt in dem Kapitel 5, dieses Leben im Licht. Es muss ans Licht, die Dinge müssen daran. Und wie sieht es gerade aus? Wie sieht es gerade aus in unserem Leben? Würde Gott unseren Leben, unsere Entscheidungen, den Dingen, die wir tun, sagen und auch denken? Wir haben schon über die Gedanken gehört. Man kann ja viel nach außen spielen. Aber Gedanken können zu einem selber sehr grausam sein und sehr grausam sein zu meinen Mitmenschen. Würde da Gott zustimmen? Aber auch hier bitte, wir reden vom Retter Gott, ist es auch immer Gott, der einlädt und der sagt, ich will deinem Leben zustimmen und ich lade dich ein, mit mir gemeinsam diese Dinge anzugehen. Es gibt Vergebung. Ja, die gibt es. Und wenn du zu mir kommst und mich um Vergebung bittest, werde ich dir vergeben. Das ist eine feste Zusage in der Schrift, wo er sagt, das mache ich und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1,9. Sagt, komm zu mir. Und dann haben wir ja einen Gott. Und das ist ja das, was Weihnachten so schön symbolisiert. Voller Gnade und Barmherzigkeit. Da ist jemand, der ist mir geneigt. Da ist jemand sogar, dem war so viel wert. Du warst ihm so viel wert, dass er als Baby in die Welt kommt. Also, dass er herabsteigt und ein Kind wird in der Krippe dann am Ende. Ein Baby. Verletzlich. Einer Welt ausgesetzt, die ihm gegenüber feindlich steht. Das ist Liebe. Und das ist auch das, was wir immer wieder sehen müssen bei Gott. Ja, er deckt Missstände auf. Er sieht Sünde. Aber er lädt auch ein. Und Gott gibt mir auch immer die Lösung vor, was ich damit tun soll. Wenn ich merke, ich habe da was in meinem Leben, was Gott nicht gut findet oder gefällt, sagt er auch gleichzeitig, ja, dann bring's doch mir. Ich will das haben. Ich bin dafür gestorben. Ich bin dafür in diese Welt gekommen. Ich habe auch die Lösung. Und das finde ich so schön bei Gott, dass wir haben oft Menschen, die uns Probleme hinterlassen und Probleme aufzeigen. Lösen Sie das, das ist dein Problem, das sollst du machen, so bist du. Aber Gott gibt auch gleich die Lösung vor, wie wir damit umgehen können. Das ist die Liebe Gottes. Und im Ganzen tut dieser Engel, der Engel Gabriel, der ist auch eng mit Daniel verbunden, weil das ist so das Sprachrohr Gottes, anders als der Erzengel Michael, der kämpft immer. Aber dieser Gabriel, der Gott ist mein Held und so weiter übersetzt, der kommt ja hin und sagt zu ihr erstmal, fürchte dich nicht. Das kommt so oft in der Bibel vor, das scheint wichtig zu sein. Wo der Teufel oft Angst hinterlässt und Unsicherheit, wo der Teufel uns verunsichern will, er geht um wie ein brüllender Löwe, steht es im Petrusbrief, will uns verunsichern, will uns Angst machen, will uns einengen, ist Gott immer mit der Aussage da, fürchte dich nicht. Und das ist die ganze Größe Gottes immer. Und dann natürlich, wie wir es in Vers 37 lesen, denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Das korrespondiert ganz gut mit Jesaja 55. Gottes Wort kommt niemals leer zurück. Da merken wir die Macht des Wortes Gottes. Und Gottes Wort hat Kraft. Es spricht genau in meine Situation hinein. Es ist Zuversicht, es ist Verheißung, es ist mit ganzer Liebe zu mir geschrieben, auch zu dir. Und es soll uns ermutigen. Und daher auch dieses fürchte dich nicht. Hab keine Angst vor der Beziehung zu Jesus. Weil wenn es um etwas in Weihnachten geht, dann ist es Beziehung. Dann geht es um die Beziehung zu Jesus, wie es im Alten Testament schon immer um Beziehung ging. Es war nie anders. Also wer das gegeneinander ausspielen will, Altes und Neues Testament, der wird da Schwierigkeiten bekommen. Weil auch im Alten Testament stand die Beziehung zu Gott, der Glaube, Abraham, später am Berg Sinai, immer im Mittelpunkt. Und dann kommt dieser Jesus, und das heißt, Gott ist mein Retter, Gott ist Retter. Und ich habe schon eingangs gesagt, wir müssen gerettet werden. Aber diese ganzen Unsicherheit, die Maria hat, wie soll das gehen? Der ganzen Probleme, die Maria hat, stellt Gott etwas entgegen. Fürchte dich nicht. Und dann kommt dieser Gehorsam. Den haben wir in Vers 38, die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort, und der Engel schied von ihr. Und sie sagt, ich bin die Magd des Herrn. Was sagt sie denn damit? Das Wort kann man übrigens durchaus als Sklavin übersetzen. Magd hört sich immer noch nach dem Berufsstand an. Aber sie sagt in dem Moment eigentlich, ich gehöre ganz dir. Ich bin dein. Es ist eine Sache, dass Gott uns entgegenkam. Es ist eine Sache, dass Gott uns liebt. Aber es ist eine andere Sache, wie stehe ich eigentlich zu Gott? Habe ich mich ihm ganz anvertraut oder sind da noch so Dinge, die ich gern zurückhalte, auch in der Beziehung? Meine kleinen Geheimnisse, vielleicht weil sie auch unangenehm sind. Meine kleinen Dinge, die ich da noch bearbeite, meine kleinen Dinge, die ich ihm nicht geben will. Oder ist es alles seins? Und sie sagt es, die Magd des Herrn, ich gehöre dir, es geschehe mir nach deinem Wort. Und da war noch gar nichts gelöst. Sie war nur konfrontiert damit, dass sie schwanger wird, dass sie den Erlöser zur Welt bringt. Und wir wissen auch, dass es für Maria nicht immer einfach war. Später in der Verheißung, es wird wie ein Schwert durch dein Herz gehen. Und sie war dabei, als Jesus gekreuzigt wurde, als ihr Kind gekreuzigt wurde. Müssen wir auch gar nicht verharmlosen. Das war nicht ohne. Maria sagt etwas, was ich ganz wichtig finde. Ich gehöre dir. Und ich möchte heute Morgen auch mal fragen, wem gehörst du eigentlich? Gehörst du Gott? Gehörst du deinen Sorgen? Gehörst du deinen Problemen? Gehörst du deiner Arbeit? Gehörst du deinen Ängsten? Gehörst du deiner Familie? Das Interessante ist, und da müssen wir uns auch gar keine Illusion machen, wir gehören immer irgendjemandem. Wir denken immer, wir wären frei, aber das sind wir nicht. Irgendjemand gibt uns immer den Ton vor. Irgendjemand hat uns immer im Griff. Was Maria sich hier entscheidet, ist, dass sie sagt, ich gehöre dir. Du darfst. Und sie sagt es auch nach deinem Wort. Nach deinem Wort will ich handeln, nach deinem Wort, was ich gehört habe, wo ich noch nichts gesehen habe. Also klar, der Engel ist schon eindrucksvoll, wollen wir es auch nicht runterspielen, ne, wenn so ein Engel eine Offenbarung weitergibt. Aber nach deinem Wort will ich jetzt handeln, ne, auch wenn ich jetzt vielleicht noch nicht alles verstehe. Ich glaube nicht, dass Maria da stand, jetzt habe ich es verstanden, ich kriege den Erlöser der Welt, der wird für unsere Sünden sterben, das ist alles ganz klar und offensichtlich. Ich mache euch mal eine PowerPoint und mache euch ein Bild, wie das dann funktionieren wird. Sie ist da und glaubt einfach das, was Gott gesagt hat, auch wenn sie das noch gar nicht überschauen konnte. Und sie sagt ja, trotz der Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, weil nochmal, sie waren verlobt, das habe ich ja damals beim Josef auch schon gesagt, man war ein Jahr noch gar nicht zusammen, weil Josef in der Zeit ein Häuschen bauen sollte, so ein Zimmerhäuschen, das gab es damals noch, war noch drin und preiswert. Und sie war ein Jahr noch anbefohlen, aber sie kam da schwanger wieder rein in der Situation. Und das war in der damaligen Kultur undenkbar. Und das ist interessant, sie sagt, ich mache das. Und dann ermutigt dadurch, geht sie in Eile in das Gebirge und besucht Elisabeth. Und dann lesen wir, sie begrüßte Elisabeth. Ich finde es eigentlich ganz schön, ich möchte deswegen nochmal hervorheben, wenn in so einem Neuen Testamentlich begrüßen steht, dann verstehen wir meistens so Hallo und Tschüss. Hallo, hallo, wir haben uns begrüßt. Das ist im jüdischen Kontext, konnte das unter Umständen Stunden gehen, so eine Begrüßung, denn man hat sich ausgetauscht. Vielleicht auch nochmal in unserer Kultur, wo wir oft gern schnell unterwegs sind und nur das Notwendigste. Du, wie geht's dir? Aber mach mir bitte gleich eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Punkten, weil ich habe nicht so viel Zeit. Ne? Also, dass man sich da wieder Zeit nimmt für Menschen, miteinander spricht und wieder ins Gespräch kommt. Und so eine Begrüßung ist ganz, ganz wichtig, dass man sich Zeit lässt. Auch wenn später dann heißt, man soll die Irrlehrer nicht begrüßen, heißt es nicht, dass man nicht Hallo sagen darf, sondern man soll sich mit ihnen nicht austauschen und Gemeinschaft haben. Das ist Begrüßung in der damaligen Kultur. Und dann ist es, das finde ich einfach so schön, gell, der Johannes der Täufer, wie er alt ist, hüpft schon im Babybauch, gell, also schon voll dabei in der Verehrung unseres Herrn. Also der ist ja eh super, ich finde ihn toll. Siehe das Lamm Gottes, die Erkenntnis, die er hat. Und als dann später um die Jüngerfrage geht, sagt er, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Er war auch bereit, seine Jünger abzugeben. Das ist übrigens auch interessant, wenn man so seinen Kreis hat. Wem gehört denn dieser Kreis? Jesus oder mir? Bin ich auch bereit, abzugeben, nachzugeben? Und Johannes ist da auch bei den Schwierigkeiten und Zweifeln, die er am Ende seines Lebens hatte. Und dann geht er zu ihr und sie sind voller Freude und Elan. Und dann in dieser Situation macht Maria dieses Gedicht, will ich es mal nennen, vielleicht war es auch ein Lied, vielleicht hat sie es auch gesungen. Und wir erkennen da 15 Zitate aus dem Alten Testament, also ich habe schon angesprochen, Maria war fest verankert und im Wort Gottes und sie hatte Ahnung. Und wir haben gerade über so verschwierigen Situationen gesprochen, was Maria durchaus auch hatte, als sie diese Verheißung hatte, was ja erstmal für sie schwer war. Und jetzt wäre meine Frage, sind wir eigentlich auch verankert im Wort Gottes, in diesen Verheißungen? Wenn wir die Nachrichten sehen, wenn wir wissen, dass Dinge schieflaufen, sind wir da verankert in Gottes Wort, dass ich diese Verheißungen vor Augen habe, die Gott mir gibt? Mein Erlöser lebt. Eine Hoffnung, die nicht weggeht. Liebe, Glaube, Hoffnung. Die Rückkehr von Jesus Christus, er kommt wieder. Diese Erwartung. Sind wir da verankert? Maria hat trotz der Umstände eine Sache klar im Blick und das macht sie auch ab Vers 46. Sie macht nämlich Anbetung. Sie fängt an, Gott anzubeten. Ich weiß, es ist schwer. Es ist schwer, wenn es einem persönlich nicht gut geht. Es ist schwer, wenn es sehr dunkel und finster wird im eigenen Leben, wenn die Sorgen überhand nehmen. Aber sie trifft diese Entscheidung, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter. Und hier, biblisch ist ja ein bisschen schwierig, Seele, Körper und Geist auseinanderzuhalten. Das funktioniert auch nicht, das gehört immer alles zusammen. Wir bekommen auch einen neuen Leib, wir können das nicht so trennen, das ist die Seele, das ist das Herz und das machen wir dann gerne. Aber es gehört in der Bibel immer zusammen und ist untrennbar miteinander verbunden. Und wenn sie sagt Seele, meinst du damit erstmal alles, was ich bin? Im Inneren, mein Denken und Empfinden. Alles, was ich bin, soll Gott jubeln. Und das ist eine Entscheidung. Nochmal, da lief noch gar nicht viel besser. Aber alles, was ich bin, alles, was ich habe, alles, was mich ausmacht, meine Biografie, dem, was ich denke, was ich gehöre, was mich im Griff hat, die Sorgen und Ängste, alles nehme ich mit und lobe den Herrn. Das ist ihre Entscheidung. Und da sagt sie, ne, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter. Gott ist mein Retter. Gott ist mein Erlöser. Was glaubst du, was dich rettet? Deine Intelligenz, deine Macht, deine Schönheit, dein Einfluss, deine Erfahrung. Jetzt bin ich ja ein bisschen älter geworden. Am gewissen Alter spricht man noch nicht davon, so viel Zeit haben wir nicht, die ganzen Zahlen zu erfassen. Aber es ist mal älter geworden und jetzt denkt man so, ne, man hat ja jetzt seine Erfahrungen gemacht. Ne? Ich weiß ja jetzt, wie es läuft. Ich habe diese Krise schon überstanden, dies und das. Ja, aber so funktioniert es bei Gott nicht. Es ist immer wieder dieses in Demut kommen und sagen, egal wie alt ich bin, egal welche Stellung ich habe, egal welche Erfahrung und auch welches Bibelwissen, ich komme in Demut vor dich, Jesus, weil nur du bist es, der es in der Hand hält. Was bringe ich denn mit? Kann ich kommen? Guck mal, Jesus, ich habe diese Erfahrungen schon gemacht. Boah, was bin ich für ein Profi für Krisen? Jede Krise ist anders. Jede Situation ist anders. Aber einer ist immer gleich. Jesus. Und das ist es, darum ist Gott mein Retter und ich möchte dich einladen, vielleicht gerade in dieser Jahreszeit, drüber nachzudenken, wer denkst du, dass dich rettet, wem widmest du dich, wem vertraust du dich an und es ist nur Gott allein. Und dieser Gott der Retter, ne, Jesus, das ist ja das, diese Botschaft von Weihnachten und ich bleibe bei dem Punkt, wir müssen gerettet werden für Sünde, Tod und Teufel. Das ist das, was unser Leben beherrscht und Entschuldigung, das ist doch das, was wir auch in der Welt sehen. Die Welt ist nicht gut, ich erkenne das nicht, vielleicht ist es anders, wir können gern diskutieren, aber ich erkenne das Gute des Menschen nicht in dieser Welt. Immer noch Kriege, Hungersnöte und Sorgen. Es wird irgendwie immer schlimmer. Ich dachte, wir werden immer besser. Fast schon evolutionsgleich moralisch erheben wir uns. Ich hatte vor ein paar Monaten mal eine Diskussion mit einem, der hat gesagt, wir werden moralisch immer besser. Da habe ich gesagt, wo wohnst du denn? Da will ich auch hin. Da sage ich, also es ist toll. Er sagte, nein, es ist fast schon, also Evolution, man erhebt sich ab, man trennt sich von der Religion, auch vom Glauben und der Mensch entwickelt sich weiter. Da sage ich, ja, mach mal ruhig weiter. Du wirst sehen, wo das hinführt, wenn wir uns von Gott trennen. Dann sind wir nämlich genau da, wo wir jetzt gerade sind, in der Katastrophe. Wenn wir uns nämlich nicht mehr denken, ich muss mich irgendjemand unterstellen und ich bin irgendjemand gegenüber verantwortlich. Und so wird es heute praktiziert und gelebt, in der Arbeit, in der Politik, überall. Da ist niemand, der über mir steht. Ich kann machen, was ich will. Und was immer hilft, habe ich auch schon bemerkt, ich kann mich nicht erinnern. Das funktioniert sehr gut. Ich wünschte, es würde bei mir auch so gut funktionieren. Aber das ist Gott der Retter und wir brauchen das. Und Gott ist nicht nur der Retter, Gott ist auch der Sieger. Ne? Das ist das, was wir in der Verheißung haben, ne? Wo das drin steht, auch im Wort Gottes, wo er sagt, ne? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, durch unseren Herrn Jesus Christus gegeben hat. Jesus hat das alles am Kreuz bezahlt und alles besiegt. Diese Pakete, die du trägst, hat er schon unter die Füße bekommen. Und auch der Teufel in seiner vollständigen Macht, die man ja immer wieder demonstriert bekommt in dieser Welt, ist besiegt. Das weiß der Schelm auch. Aber er kann nicht anders. Er macht halt trotzdem weiter. Das ist seine Natur. Er weiß ganz genau, dass er keine Chance mehr hat. Aber er kann nicht anders. Und das ist es. Ne? Und dann lesen wir das in Vers 48. Du hast auf mich hingeblickt in aller Niedrigkeit. Ne? Denn man merkt die Demut auch. Ne? Und das ist dieses, du wirst gesehen, auch in diesen Zeiten, auch in diesen Herausforderungen, du wirst gesehen, da ist jemand, der auf dich schaut, der dein Leben kennt, besser als du, der die Zusammenhänge kennt, der weiß, warum das so war. Und der sieht das. Hingeblickt. Das ist jemand, der mich liebt und hinschaut. Manche würde vielleicht den Blick vor Abscheu und deinem Leben abwenden und sagen, boah, damit kann ich nicht umgehen, das ist mir zu viel, das will ich nicht sehen. Und als Gott sagt, ich schaue genau rein und ich schaue in Liebe rein. Ich wende mich nicht von dir und der Dunkelheit und der Finsternis in deinem Leben ab. Und dann lesen wir das auch in Vers 49. Denn Großes hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Und vorher sagt sie sogar in Vers 48, glückselig werden, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Oder wie ich es gerne übersetze, das griechische Wort Makarion mit glückselig, gut dran. Und das sagt sie, obwohl die Umstände noch nicht gelöst sind, aber ich bin gut dran, weil Gott mich sieht, ich bin gut dran, weil Gott bei mir ist, weil er mein Retter und Erlöser ist. Und dann dieser heilige Name. Und ich möchte es mal so sagen, Gott ist anders als du und ich. Heilig heißt ja abgesondert. Und eigentlich sind wir auch ein heiliges Volk. Ne? Das heißt nämlich abgesondert von der Sünde, vom Tod und dem Teufel und berufen, ihm zu dienen. Das ist die Heiligkeit im Alten Testament. Mit ihm zu leben, in diesem Licht zu leben, wie ich es schon angesprochen habe. Aber ich meine, heilig, dieses Gott ist anders. Und was wir immer wieder, vielleicht auch gerade an Weihnachten lernen dürfen, ist, lass dir das Gottesbild wieder zurechtrücken, wie er wirklich ist. Nicht wie du denkst, vielleicht gerade in deiner Situation, wie er ist. Ich habe das mal in der Philosophie, ich weiß nicht, welcher Philosoph das war, da war Gott so ein großes, böses Kind, was mit dem Schicksal der einzelnen Menschen spielt. So wie manches Kind manchmal vielleicht schon Ameisen zertreten hat, so macht das Gott mit Schicksalen und Menschen. Die Philosophie war voll davon, hat ja dann auch zu einiges geführt. Aber der Punkt ist, so ist Gott nicht, wenn wir uns korrigieren lassen durch sein Wort. Und die Dinge, die wir zusammenfassen können in den Versen 49 und 50 ist, Gott ist mächtig, heilig und Gott ist barmherzig. Und das ist die Macht Gottes. Und ich möchte auch diese Dinge hervorheben und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Dieses Fürchten versteht man oft falsch mit Angst. Das ist nicht gemeint, sondern ernst nehmen, respektieren, die Stellung geben, die Gott auch zusteht. Und ich finde es so interessant, das wollen wir ja irgendwo alle respektiert werden und ernst genommen. Also wenn ich jetzt hier reinkomme und anfange zu predige und die Ersten machen schon die Schenkelklopfer oder Marcel, was der sagt, das ist zwar lustig, aber puh, das ist ganz gerade aufmischte Dunkel. Entschuldigung für das Schwäbisch. Ernst genommen werden, auch das hat Gott verdient. Und die Frage auch an mir, von mir heute Morgen, nimmst du Gott in deinem Leben ernst, indem du ihm die Stellung gibst, die ihm zusteht? Und ich finde es so spannend, was wir hier auch wieder lesen. Ne? Er hat Mächtige vom Thron herabgestoßen und Niedrige gehört. Er hat Macht geübt mit dem Arm. Er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Wir können mal eins feststellen. An Gott liegt es nicht. Sondern Gott ist der, der uns entgegenkommt. Gott will. Die Frage ist, willst du? Oder wenn zum Beispiel Gott sagt in Jesaja 59, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten und sein Ohr ist nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Vergehungen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, die er nicht hört. Also diese Entscheidung heißt auch, ihm das entgegenzubringen. Und das sagt Gott, das sagt, an mir liegt's nicht. Ich kann euch hören, ich kann euch auch beistehen, ich bin auch da. Nur die Frage ist, willst du das? Bist du bereit, die Dinge zu klären? Und das ist das, was mit Gott fürchten gemeint ist. Ich nehme ihn ernst und sage, ich gehe diese Baustellen meines Lebens an und ich bin bereit, Dinge auch auszumerzen aus meinem Leben. Und das ist auch mit dem Hochmütig, ne? Kann ich akzeptieren, dass Gott der ist, heilig, allmächtig, allgegenwärtig, allwissend? Oder widerspricht es meinem Verstand, der Wissenschaft und all diesen Dingen, die ich gelernt und gehört habe? Und ich kann euch an dieser Stelle sagen, ähnlich macht es auch Maria, an Gott zu glauben ist keine Frage des Verstehens, sondern des Vertrauens. Nicht des Erfassens, des alles, was ich da jetzt, was ich erfassen kann, was Gott für mir sagen kann, was ich dann unter die Füße bekomme, dann kann ich. Sondern es geht immer um die Frage des Vertrauens und davon hängt es ab. Und dann lernen wir in Vers 55, wie er zu unseren Vätern geredet hat gegenüber Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Was sagt denn Maria? Maria sagt, Gott hält sein Wort. Das ist das, woran wir eigentlich an Weihnachten gedenken, das war angekündigt, dass dieser Retter Gott kommt. Das ist das, was wir feiern, woraus uns wir jetzt besinnen dürfen. Und ich möchte dir Mut machen, diese Zeit auch wirklich mal zu nutzen und zu fragen, wie stehe ich zu Gott? Gibt es Dinge, die zwischen mir und ihm stehen, sind? Und möchte ich die bereinigen? Möchte ich mich ihm ganz anvertrauen? Wir erfahren dann so im Vers 56 zum Abschluss, und Maria blieb ungefähr 3 Monate bei ihr und sie kehrte zu ihrem Haus zurück. Sie kehrt zurück erstmal in die schwierigen Umstände. Ich habe schon über den Dorftratsch gesprochen, sie kehrt dann zurück. Das musste dann mit Josef ja auch noch geklärt werden, ganz nebenbei. Vielleicht war schon geklärt, auf jeden Fall war es sicher auch kein einfaches Gespräch. Aber sie kehrt zurück in diese Ablehnung vielleicht, in diese Vorurteile, in dieses, ja, so läuft das heute, ne, die jungen Leute. Aber sie kehrt in ihr Haus zurück, das heißt erstmal in ihr Elternhaus. Und ich kann mir vorstellen, dass der Vater und die Mutter von Maria auch ein, zwei Fragen hatten zu dem ganzen Thema. Und wer weiß, Eltern können ja manchmal auch unangenehm sein. Ne? Auch wenn man älter wird, man fällt ja ganz schnell wieder in die Kindrolle zurück. Gell? Und wenn der Papa dann was sagt, ja, stimmt ja. Also das ist ja schon nochmal. Und das kann auch nochmal schwierig gewesen sein. Aber sie kehrt zurück mit einer ganz wichtigen Sache. Ich vertraue Gott. Und ich gehöre ihm. Darum kann ich sein. Und das ist auch mein Abschlussgedanke. Das ist das, was mal Paulus sagt im Philipper. Er sagt, ich kann in allem sein. Ich kann arm sein, ich kann reich sein. Ich kann in Not sein, ich kann frei sein, ich kann gefangen sein. Das meint er nicht damit, dass er alles kann. Das wäre falsche Exegese. Steht auch nicht da. Was er sagt ist, ich kann in allem sein. Warum? Weil ich in Christus bin, weil Christus in mir ist. Darum kann ich in aller und jeder Situation sein. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Wir haben einen Rettergott, der in diese Welt kam, um uns zu retten. Und wir wissen selber, vor was wir gerettet werden müssen, was in unserem Leben ist. Und wer das glaubt, ist gerettet. Ist der Hölle entsprungen, ja, die Hölle steht alles in der Bibel, ist da rausgesprungen in die Ewigkeit, hat eine Perspektive bei ihm, wo alles, ich sag's mal im Superlativ, super, super gut wird. Besser kann es nicht werden. Also egal, wie gut du es vorstellst, es wird noch mal besser. Alle Tränen abgewischt, kein Leid mehr und kein Geschrei mehr. Das ist die Verheißung in Offenbarung. Und das wird sein. Und ich möchte dir Mut machen. Wenn du Jesus kennst, dann leb mit ihm. Geh die Dinge an, bring sie ihm, deinem Rettergott, der dir barmherzig und gnädig ist. Wenn du ihn nicht kennst, dann herzliche Einladung, ihn kennenzulernen, zu kommen, und zu sagen, Herr, ich will mit dir leben. Und es muss nicht sein, dass du alles verstanden hast. Es muss nicht sein, dass alles aufgeräumt ist in deinem Leben. Denn Jesus will mit dir gemeinsam im Leben aufräumen. Und glaub mir, es gibt keinen besseren Aufräumdienst im Leben als Jesus Christus. Also das kann ich nur aus eigener Biografie sagen. Weil der räumt richtig gut auf, gründlich, putzt auch mal und ist dabei und sagt, das muss raus. Und du sagst, nein. Und er sagt, doch. Und dann geht es raus und das ist gut. Und da möchte ich dich einladen. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir immer wieder in die Bibel blicken dürfen, wie schon junge Menschen dich angenommen haben, wie junge Menschen dir vertraut haben, trotz der Situation. Und dass du wirklich der Retter bist. Und dein Wort steht, egal was jetzt gerade in dieser Welt oder meiner persönlichen Welt passiert. Dein Wort ist Fakt und dein Wort steht. Und daran wollen wir in dieser Zeit gedenken. Danke, dass du treu und gerecht bist. Danke, dass du gut bist, Jesus. Und danke für deine unglaubliche Liebe, die du uns jeden Tag entgegenbringst. Amen.